SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Susan Sari, ich begrüße Sie. Zu Beginn der Sendung blicken wir heute in den Südlibanon. Zwischen zerstörten Häusern, Angst und politischen Fronten versuchen dort gerade viele Menschen, ihren Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten. Besonders christliche Gemeinden geraten dabei zunehmend unter Druck. Bilder aus der israelisch besetzten Zone im Südlibanon, auf denen Soldaten Jesus- und Marienstatuen respektlos behandeln, haben im Netz schon für Empörung gesorgt. Während viele Bewohner die Region verlassen haben, bleiben aber immer noch viele Christinnen und Christen in ihren Dörfern, mitten im Konflikt zwischen Israel und der Terrormiliz Hezbollah. Für Angehörige auf der anderen Seite der Grenze in Israel ist das kaum auszuhalten. Sie können ihre Familien sehen, aber ihnen nicht helfen. Bettina Meyer blickt auf die Lage der katholischen Maronitengemeinden im Grenzgebiet.
Here is Israel. All these towns in the mountain, it's Lebanon.
Hier ist Israel. Die Orte da in den Bergen sind im Libanon. Das Dorf da heißt Marun al-Ras. Das hat die Hezbollah übernommen. Da ist alles zerstört.
Everything destroyed.
Nivin Elias trägt Sonnenbrille, eine Kette mit einem Kreuz um den Hals. Die stellvertretende Vorsitzende der christlich-aramäischen Vereinigung in Israel zeigt auf eine nahegelegene Hügelkuppe im Südlibanon. Hier von Israel aus ist eine Trümmerwüste zu erkennen. Die Waffenruhe ist brüchig zwischen der israelischen Armee und der Terrormiliz Hezbollah.
We hear everything. We hear the bombs here.
Hören Sie das? Das war unsere Armee. Wir hören alles, alle Bomben. Ich sehe die Raketen, den Iron Dome. Wir hören, dass es keine Waffenruhe ist.
We hear that it's not a ceasefire.
Während die schiitischen Dörfer an der Grenze zu Israel zerstört und verlassen sind, halten die Maroniten in ihren Dörfern aus. Eine katholische Minderheit, die ihre Wurzeln im Libanon hat. Nivins Familie gehört dazu, lebt aber hier in Jish in Israel. Die Grenze trennt die Familien, die drüben unter Beschuss stehen, sagt Nivin traurig.
We cannot go there. It was like, if you call us, hi, how are you?
Wir können nicht hin und ihnen helfen. Wenn wir sie anrufen, sagen wir nur, hallo, wie geht's? Nicht mehr. Sie haben Angst. Meine beiden Onkel sind da. In Ermesh wohnt mein Cousin. Sie wissen, dass Dorfbewohner sterben werden. Aber sie wollen ihre Dörfer nicht aufgeben. Wenn sie flüchten, übernimmt sie die Hezbollah. Und sie werden im Krieg zerstört, wie Yarun oder Marun al-Ras. Es sei nicht ihr Krieg, aber ihre Familie da drüben. Sie selbst habe als Reservistin in der israelischen Armee gedient, sagt Nivin. Sie identifiziert sich mit Israel, hat die Staatsbürgerschaft. Umso schlimmer trafen sie die Bilder im Internet, als ein israelischer Soldat eine Jesus-Statue mit einer Axt im maronitischen Nachbardorf Debel im Südlibanon zerschlug. Ein anderer einer Marienstatue eine Zigarette in den Mund steckte. Die Soldaten bekamen eine milde Gefängnisstrafe.
It's not accident. They share it.
Das war kein Versehen. Sie haben es auf Social Media geteilt und es ist nicht das erste Mal. Deshalb haben wir uns bei der Regierung und Armee beschwert. Kämpft Israel gegen die Maroniten oder gegen die Hezbollah? Man sollte die Geschichte kennen, bevor man in den Kampf zieht. Wir sind müde und wir wollen nur, dass es Frieden gibt im Libanon. Wir haben Familie da drüben.
We have families there.
Ein Hezbollah-Terrorist habe sich in einer Kirche versteckt und einen israelischen Soldaten erschossen, teilte die Armee vergangene Woche mit. Immer wieder sterben bei israelischen Luftangriffen auch Maroniten. Im März ein Priester in einem südlibanesischen Dorf. Dabei wollen die Christen nur in Ruhe leben, sagt Abt Nicodemus Schnabel von der katholischen Dormitio-Abtei in Jerusalem. Er setzt sich für die maronitischen Gemeinden ein.
Die Israelis unterstellen ihnen, dass sie Hezbollah-Kämpfer bei sich beherbergen. Und die Hezbollah unterstellt ihnen, dass sie mit Israel kooperieren. Diese Christen sind Kollateralschäden dieses Krieges. Das ist das Tragische, dass eine Gruppe, die dort seit Jahrhunderten lebt, wirklich gerade zerrieben wird zwischen diesen kriegerischen Auseinandersetzungen der israelischen Armee und der Hezbollah.
Schnabel verurteilt die Schändung christlicher Statuen im Libanon durch die israelische Armee aufs Schärfste. Dem müsse die israelische Regierung entschieden entgegentreten, fordert Schnabel, der selbst Opfer radikaler Angriffe wurde. Die christliche Minderheit Israels, die etwa 2% der Bevölkerung ausmacht, sei dem Abt zufolge nicht nur im Kriegsgebiet bedroht. Zurück in Jish schaut Maronitin Nevin Elias hinüber zum Dorf ihrer Familie im Südlibanon. Der libanesische Präsident Aoun ist Maronit. Er gehört zur Minderheit, aber er ist nicht stark genug, um sich gegen die Iran-gestützte Hisbollah durchzusetzen. Trump unterstützt Israel im Krieg, aber sagt nie etwas, um uns Christen im Heiligen Land zu unterstützen. Keiner interessiert sich für uns. Aber wir geben unseren Traum nicht auf, dass wir unsere Verwandten eines Tages besuchen können im Libanon und dass sie zu uns kommen können.
They want to come to the Holy Land to visit here.
Bettina Meyer war das über die katholischen Maronitengemeinden im Südlibanon. Vom Südlibanon zu einer ganz anderen Frage. Wo kamen eigentlich Fußbälle her? Aus fußballverrückten Ländern, in denen man genau weiß, worauf es bei einem guten Ball ankommt? Kommen sie vielleicht aus riesigen Fabriken in China? Die Antwort ist überraschend, denn viele Fußbälle weltweit werden in Pakistan hergestellt. Und dort zeigt sich, Fußball kann weit mehr verändern als nur ein Spiel. Für viele Frauen bedeutet die Arbeit an den Bällen ein Stück Unabhängigkeit und die Chance auf ein anderes Leben. Lena Bodewein berichtet.
Weit weg von den WM-Stadien in Mexiko und den USA, in der pakistanischen Stadt Sialkot, sorgt Warsha Murad dafür, dass der Ball rollt.
Wir spielen zwar selbst keinen Fußball, freuen uns aber sehr, dass unsere Fußbälle ins Ausland gehen. Und wir sind glücklich und stolz, dass wir Experten im Nähen dieser Fußbälle sind.
Vision Technologies, die Fabrik, in der Warsha arbeitet, ist eine von mehr als 1000 in Sialkot, die für Bolzplätze und Stadien weltweit produzieren. 70% aller Bälle rund um den Erdball kommen von hier. Das begann, als die Briten hier noch Kolonialmacht waren, bis 1947. Einst musste ein Fußball, den britische Soldaten mitgebracht hatten, repariert werden. Dabei zeigten die Bewohner der Stadt wohl viel Geschick, erzählt Asa Naim, der Fabrikbesitzer.
Der eigentliche Boom begann aber, als Adidas beschloss, seine in Europa gefertigten Ballsegmente nach Pakistan zu schicken und dort zusammennähen zu lassen. Das war die erste Anerkennung der Handwerkskunst aus Sialkot. Und dann begannen wir, diese ganzen Werkzeuge und Maschinen zu entwickeln.
14.000 Fußbälle täglich rollen allein aus seiner Fabrik. Die Kunden sitzen überall. Für internationale Turniere, für die FIFA, in verschiedensten Designs wird hier gefertigt. Und auch wenn Pakistan selbst noch nie an einer Fußball-WM teilgenommen hat, auch der WM-Ball stammt von hier aus Sialkot. Starke Näher, das ist das Geheimnis eines perfekten Fußballs. Und Näherinnen.
Wenn ein Junge einen Hubschrauber fliegen kann, können Mädchen das auch. Warum sollten wir keine Fußbälle nähen können? Das können die Frauen hier genauso gut wie die Männer. Und wenn sie 450 Fußbälle am Tag nähen, dann nähe ich immer 10 mehr als sie.
Seit Warsha hier vor 11 Jahren angefangen hat, konnte sie ihren Lohn durch bessere Leistungen immer weiter steigern. Von 28 auf 155 Euro im Monat. Damit kann die 29-Jährige ihre Familie unterstützen, ihre Eltern und Geschwister.
Ja, das ist wichtig in Zeiten wie diesen mit der Krise und der Inflation. Wenn Männer nicht genug verdienen, sind die Frauen da und teilen die Last.
Die Arbeit ist hart, vor allem wenn von Hand genäht werden muss. Viele Schritte der Produktion können sie zwar schon mit Maschinen erledigen, aber so simpel ein Fußball aussieht, so viele komplexe, kleinste Prozesse stecken dahinter. Segmente schneiden, bedrucken, nähen, innere Luftblase einsetzen, kleben, laminieren und. Am Ende des Arbeitstages ist Warsha froh, nach Hause zu kommen. Aber dann bekommt sie die Folgen der Energiekrise zu spüren.
Wenn der Strom ausfällt, ist es zu heiß, um ohne Kühlung zu schlafen. Ich bin dann so müde. Ich kann auch keine Kleidung für die Arbeit bügeln. Manchmal komme ich zu spät, weil ich auf den Strom warten muss.
Auf ihrer Arbeitsstelle sind die Bedingungen besser. Hier wird auch viel mit Solarstrom gearbeitet. Weil die Fabriken für europäische Kunden arbeiten, müssen sie den EU-Nachhaltigkeitsrichtlinien genügen und investieren in grüne Energie. Und noch etwas hat sich verändert, erzählt Arbeitsexperte Nabil Amin.
Die Wirtschaft der Stadt wächst. Und dadurch, dass viele Frauen in der Fußballproduktion arbeiten, wird auch weibliche Bildung gefördert. Man kann sehen, dass die Zahl der Studentinnen an den Universitäten steigt. Früher gab es hier nur eine Universität. Jetzt sind es etwa 6 oder 7.
Fußball. Für Pakistans Frauen ein Volltreffer.
Fußball, der auf eine ganz andere Art und Weise auch verbinden kann. Lena Bodewein hat für uns aus Pakistan berichtet über die Produktion von Fußbällen. Jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich künstlicher Intelligenz, AI, KI. Und KI verändert ja unseren Alltag immer stärker in der Arbeitswelt, in sozialen Netzwerken, in der Medizin oder auch bei politischen Entscheidungen. Jetzt hat Papst Leo XIV. Seine erste Enzyklika veröffentlicht. Der Titel Magnifica Humanitas, also großartige Menschheit. Und darin beschreibt er KI zwar als wertvolles Hilfsmittel, warnt aber auch vor beispielsweise Manipulation, Abhängigkeit und auch vor neuer Ungerechtigkeit, die dadurch entsteht. Bei der Vorstellung im Vatikan sagte der Papst sogar, künstliche Intelligenz muss entwaffnet werden. Tilman Kleinjung kommentiert das für uns.
Wenn der Mensch Gott spielt, kann es passieren, dass er unter die Räder kommt, beziehungsweise dass er zu einem kleinen Rädchen wird. Wo die Entscheidung über Leben und Tod an Codezeilen delegiert wird, schreibt Papst Leo, verliert der Mensch seine Würde und die Maschine triumphiert über den Geist. Das erste große Lehrschreiben dieses Papstes wirft einen kritischen Blick auf Mensch und Gesellschaft im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Mit einer großen Portion Skepsis, aber immer wieder mit dem Versuch, die Technik nicht generell als menschenfeindliche Kraft zu verteufeln. Doch die Skepsis überwiegt, die Sorge Leos, dass die großartige Menschheit unter die Räder kommt. Papst Leo stellt den Text persönlich vor, das gab es noch nie. Außerdem überraschend, zur Präsentation wurde auch der KI-Entwickler und Unternehmer Christopher Ola eingeladen. Der Mitbegründer des Technologiekonzerns Anthropic steht für eben jene wirtschaftlichen und technologischen Akteure, die Leo in seiner Enzyklika besonders kritisch in den Blick nimmt. Der Kanadier Ola vertritt aber eine Minderheit in der Branche, die neben den Chancen auch die Risiken der KI-Technologie sieht. Mit der US-Regierung von Donald Trump liegt sein Unternehmen über Kreuz, weil Anthropic seine KI nicht für autonom agierende Waffensysteme freigeben wollte. Für Trump ist Anthropic eine radikal linke und woke Firma. Das passt zum Papst, den ja ebenfalls der Bannstrahl des US-Präsidenten getroffen hatte. Er sei kein Fan von Papst Leo, schimpfte Trump, nachdem Leo den Krieg gegen den Iran scharf kritisiert hatte. Der Papst sei politisch sehr links. Nach dieser Enzyklika wird Trump sein Urteil kaum revidieren. Denn Leo fordert etwas, das in der Welt der großen US-Tech-Konzerne nicht gewollt und nicht vorgesehen ist. Regeln. Technologische Entwicklung müsse sich an den Kriterien der Menschenwürde und des Gemeinwohls messen lassen, verhindern, dass Menschen durch, Zitat, undurchsichtige Algorithmen benachteiligt werden. Das heißt, irgendjemand muss hier Verantwortung übernehmen, steuern, und das können nicht die Konzerne sein. Staaten und Gesellschaften dürfen die KI nicht sich selbst überlassen, auch in den sozialen Medien. Leo identifiziert die künstliche Intelligenz als Brandbeschleuniger im gesellschaftlichen Miteinander und insbesondere bei seinem Herzensthema Krieg und Frieden. Dank der technologischen Möglichkeiten sinkt nämlich die Hemmschwelle, Konflikte mit Gewalt zu lösen, immer mehr. Deshalb muss der Einsatz von KI-gesteuerten autonomen Waffensystemen strengsten ethischen Prinzipien gehorchen. Keine Macht den Maschinen. Die erste Enzyklika dieses Papstes kann als Grundsatzprogramm gelesen werden. Papst Leo verurteilt darin nicht kategorisch den Einsatz von KI. Aber er sieht eine Entwicklung, bei der der Einzelne unterzugehen droht. Deshalb stellt er den Menschen in den Mittelpunkt und macht den Schutz seiner Würde zum Maßstab jeder technologischen Entwicklung.
Die Frage, wie viel Macht Maschinen bekommen dürfen, wird Politik, Gesellschaft und wohl auch die Kirche noch lange beschäftigen. Das war ein Kommentar von Tilman Kleinjung. Und damit endet unsere heutige Folge Religion und Welt. Es verabschiedet sich Susan Sari. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.